Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Des Herrn Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Wir wollen beten. O, wie hast du meine Seele stets gesucht, zu dir zu ziehen, dass ich aus der Sündenhöhle möchte zu den Wunden fliehen, die mich ausgesöhnet haben und mit Kraft zum Leben laben. Tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, lass deine Todespein an mir nicht verloren sein. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Dein Psalm Davids, der 40. Psalm. Ich harrete des Herrn, und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien und zog mich aus der grausamen Grube und aus dem Schlamm und stellte meine Füße auf einen Felsen, dass ich gewiss treten kann. Und hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unserem Gott. Das werden viele sehen und den Herrn fürchten und auf ihn hoffen. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollen in der Passionszeit den Kreuzesweg Jesu ansehen und hören ein Wort aus Lukas 4. Und da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm allerlei Leute, die mit Seuchen behaftet waren. Und er legte auf einen jeglichen die Hände und machte sie gesund. Und jetzt kommt unser heutiger Text. Es fuhren auch die Teufel aus von vielen, schrien und sprachen, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er Christus war. Christus heißt der gesalbte Messias war. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich denke, das haben Sie nun allmählich gemerkt, die Sie hier in Gottesdienst kommen. Wir haben eigentlich nur eine einzige Botschaft. Und diese Botschaft heißt Jesus. Jesus ist der Christus, der Messias, der Sohn Gottes. Über Jesus ist ja im Laufe der Jahrhunderte unendlich viel gesagt und geschrieben worden. Man hat ihn uns gezeigt als einen weisen Mann oder als einen gütigen Mann, furchtbar netten Mann oder als einen, der die Vaterliebe Gottes erfunden hat, wie ein anderer einen Wankelmotor erfindet, nicht wahr? Als Religionsstifter. Lieben Freunde, alles schön und gut. Wenn Sie Jesus kennenlernen wollen, dann müssen Sie ihn kennenlernen, wie er für uns am Kreuz hängt. Das Kreuz Jesu, dieses schreckliche, blutige Kreuz, das ist die Hauptsache. Der Apostel Paulus hat gesagt, dass ich nichts unter euch wüsste als Christum den Gekreuzigten. Wenn Sie irgendwo eine Jesuspredigt haben, wo nicht der Gekreuzigte ist, da, das stimmt was nicht. Sehen Sie, Jesus ist 3 Jahre lang ja öffentlich hervorgetreten, bis er gekreuzigt wurde und von Toten auferstand. Aber diese 3 Jahre, von denen die Evangelien erzählen, die waren nichts anderes, als dass er loszielte auf die Stunde, wo er sein Leben hingeben konnte. Für uns. Das möchte ich Ihnen gerne in diesen Passionspredigten zeigen. Ich weiß nicht, ob ich mich ein bisschen übernommen habe. Ich wollte über den Kreuzesweg Jesu reden. Und da versteht man gewöhnlich da, wie er von Pilatus wegkommt nach Golgatha. Der Kreuzesweg Jesu, ach, der fing schon beim 12-jährigen Jesus an, nicht? Und die ganzen 3 Jahre sind nichts anderes, als dass er hingeht, hinzielt nach Golgatha. Davon spricht auch unsere heutige Geschichte. Die erzählt, dass Jesus den Mächten der Finsternis den Krieg erklärt. Letzten Mal hörten wir, wie der Teufel ihn versucht. Jetzt erklärt er der Finsternis der Hölle dem Teufel den Krieg in unserem Text. Es fuhren auch die Teufel aus von vielen und schrien, du bist Christus. Das ist der Anfang. Die Geschichte steht im Anfang der Laufbahn Jesu, ganz im Anfang. Und das Ende ist in genau derselben Linie, sein Kreuz. Hier sagt er der Hölle den Krieg an, sein Kreuz ist der Sieg, der Höhepunkt seines Kampfes. Jetzt muss ich mal eben ein Beispiel brauchen. Ich wünschte mir, liebe Gemeinde, Sie könnten etwa heute Nachmittag mal hier in das Weihglaus reingucken. So ein Sonntagnachmittag, das ist unvorstellbar. Da toben also hunderte von jungen Burschen hier durch das Haus. Und jeder wirft, was er noch kann, Bonbonpapierchen in die Gegend. Berge. Da wird draußen Basketball gespielt, vor dem Hause und hinter dem Hause. Und auf der Straße, so ein Mittelding zwischen Hockey und Croquet. Und die 10 Tischtennisplatten sind umlagert und Billard im ersten Stock und da haben wir einen Spielschrank und der Spielwart, der läuft heiß, da muss er Spiele ausgeben, Elfer raus und Monopoly und wie die alle heißen und Eishockey und so. Und wenn ich dann so durchs Haus gehe, dann sehe ich ab und zu mal irgendwo hier in dieser friedlichen Halle oder so ein paar, die lassen sich Boxhandschuhe anziehen und wagen einen kleinen Boxkampf. Nur für Leute mit guten Nerven. Meistens, wenn ich dann gespannt zusehe, was da rauskommt, dann tasten sie sich nur so ein bisschen ab. Aber dann geschieht es zuweilen, dass so ältere, 17, 18-Jährige, so Königstiger, auf den Plan treten, Königstiger, nicht nur Leiter, auch ältere Helfer, Leiter vielleicht gar nicht, die müssen sich schon, dass so Königstiger auf den Plan treten, und lassen sich die Boxhandschuhe anziehen. Dann strömt sofort einiges Volk zusammen.
dann heißt, jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Jetzt geht's los. Jetzt wird's ernst. Da wird's auch ernst, nicht? Da stehen mir die Haare zu Berge, soweit ich welche habe. Eine Viertelstunde später in der Hauptversammlung sitzen dann diese Kämpfen hier und singen fröhlich mit. Ich will von meinem Jesus singen und so weiter. Das ist, ehe die große Hauptversammlung beginnt. Aber an solche Kämpfe musste ich denken, als ich diese Woche durch diesen Text ansah. Ja, als ich diesen Text sah, da musste ich denken, verzeihen Sie, jetzt geht's rund. Es fuhren auch Teufel aus von vielen und schrien, du bist Christus. Da treten zwei Kämpfer gegeneinander. Der Sohn des lebendigen Gottes, der Herr Jesus, und die Hölle, die Finsternis. Da muss man sagen, wenn das in die Kirche passte, da geht's rund. Da wir aber keine ganz richtige Kirche sind, darf ich das ruhig so sagen, nicht wahr? Wenn wir mal so einen kurzen Bau haben, dann sage ich, welch ein Kampf ist dies? Vielleicht können wir das als Überschrift über den Text und die Predigt heute schreiben. Welch ein Kampf ist das? Und ich möchte Ihnen zu diesem Kampf, der uns hier gezeigt wird, als ich die Fortsetzung vom letzten Sonntag, das haben Sie in Ihrer Begabtheit natürlich längst gemerkt, ich möchte diesem Text drei Dinge sagen, Sie auf dreierlei aufmerksam machen. Erstens, es wird um uns gekämpft. Es wird um uns gekämpft. Sehen Sie, je älter ich werde, je länger ich Pfarrer bin, desto mehr bin ich im Zweifel, ob ich lachen oder weinen soll darüber, wie unsagbar naiv und primitiv der moderne Mensch ist. Wenn ich ihm sage, es gibt einen Teufel, sagt er, Pastor, das glauben wir nicht. Nee. Der Mensch kapiert wohl, dass in der Welt unheimliche Dinge geschehen, die keiner fassen kann. Der Mensch sieht wohl, wie Rohheit und Gemeinheit und Herzenskälte überall regieren. Aber man bildet sich ein, man könne mit seinen schwachen Kräften den Kampf gegen das Böse aufnehmen. Das ist so ein Abtasten wie die Jungs beim Boxen, wissen Sie. Und man ist namentlich überzeugt, dass, wenn die Welt auch im Argen liegt, man selber gar nicht im Argen liegt. Sie denken doch alle, wenn alle so wären wie ich, wäre es ganz nett in der Welt, nicht? Ehrlich. Man täuscht über sich selber, während man selber verstrickt ist in Selbstsucht, in unerhörte Selbstsucht, in Unreinigkeit, in Lüge, in Streit, in Geiz. Man kann ja die Welt gar nicht verstehen, wenn man sie nicht von der Bibel her versteht, die uns einfach sagt, es gibt einen Teufel. Wie wollen Sie die Welt so verstehen ohne das? Die Bibel sagt, es gibt eine Macht der Finsternis, eine ganz persönliche. Und dieser Teufel darf unwidersprochen dem Herrn Jesus sagen, mir ist alles übergeben. Und nur von diesem dunklen Hintergrund her kann man überhaupt die Welt verstehen. Und da begreifen Sie, was das für eine unerhörte, atemberaubende Botschaft ist in die satanische Welt, in der die Sünde regiert und der Mensch blind ist und nicht kapiert, was gespielt wird, in diese Welt herein, bricht aus der anderen Dimension der Sohn des lebendigen Gottes, der Herr Jesus Christus. Der, vor dem die Dämonen sich fürchten. Sehen Sie, wie die Teufel schrien, du bist ja Christus. Der bedrohte sie. Da steht, und sie wussten, dass er Christus war. Ich meine, diese Teufel, die haben mehr verstanden als der Normalbürger in Westdeutschland. Finden Sie nicht? Diese Teufel sind was bessere Christen als was bei uns Kirchensteuerzahlen sich christlich nennt. Nun werden uns in dieser Geschichte Menschen gezeigt, die in der Macht der finsteren Mächte sind. Das heißt hier Besessene. Wie stellt ihr so einen Besessenen vor? Schaum vor dem Mund, Messer zwischen die Zähne und so? Ach nein, meine Freunde, bitte nicht. Ich will Ihnen ganz offen sagen, dass ich mich zu diesen Leuten rechne, die was wissen von der Macht der Dämonen in ihrem Leben. Sie nicht? Sehen Sie, der Apostel Paulus hat mal gesagt, das Gute, das ich nicht will, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Kennen Sie das? Sie möchten alle strahlend lieb sein. Und was spritzen bei Gift und Galle, ne? Wir möchten strahlend rein sein. Und wie viel Schlamm in unserem Leben. Und mir graust, wie viel Schmutz hier da ist. Wir möchten im Lichte Gottes stehen. Und da sitzen wir hier mit unseren dreckigen Sünden. Das Gute, das ich will, tue ich nicht. Und das Böse, das nicht will, tue ich. Wissen Sie nicht etwas davon, wie ein fremder Wille uns treiben kann, im Zorn oder in der Leidenschaft? Da spüren Sie etwas davon, dass Mächte sich uns bemächtigt haben. Der Teufel uns reitet. So war das hier. Und nun erzählt unser Text, wie Jesus auf den Plan tritt und um diese Menschen kämpft. Wie er sie der Macht der Finsternis entreißen will. Genauso wie Jesus jetzt um uns kämpft. Meinen Sie, es wäre eine harmlose Sache, in Gottesdienst zu gehen, wo das Evangelium gepredigt wird? Aber wenn ich Ihnen so ein bisschen Lebenshilfe gebe, da ist es harmlos, können Sie schlafen. Aber es ist keine harmlose Sache, in Gottesdienst zu gehen, wo das Evangelium gepredigt wird. Jesus kämpft um uns. Ach, er kämpft doch um die da draußen. Haben Sie schon gemerkt, wie Jesus in uns kämpft? Haben Sie schon gemerkt, wie Jesus um uns kämpft? Ich habe neulich Vorträge gehabt in einer Stadt und da blieben hinterher so ein paar Schläger zurück. Sag ich zu einem, warum bleibst du noch zurück? Dann sagt er, es zieht hier, es zieht. Es spürt auf einmal, Jesus kämpft um mich. Er hat um sie gekämpft, als er in Gethsemane auf dem Angesicht lag und rang. Und er hat um sie gekämpft, als er am Kreuze hing und sein Blut vergoss. Er hat auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Meine Freunde, sehen Sie, ich muss mal zwischendurch sagen, es handelt sich hier um hintergründige Geschehnisse. Um hintergründige Geschehnisse. Nicht, was für eine Zeitung steht, das ist auf der vordersten Bühne. Hier handelt es sich um hintergründige Geschehnisse. Und da will ich Ihnen ganz offen sagen, da verstehe ich auch nicht alles. Da bleibt uns vieles dunkel. Aber dies ist mir aus der Geschichte, aus der ganzen Bibel, sehr klar geworden. Der Sohn Gottes aus der Welt Gottes gekommen, ist am Kreuz gestorben und von Toten auferstanden und kämpft um mich, damit ich nicht zur Hölle gehöre. Er kämpft um sie, sagen sie, das mich setzt da jeder seinen Namen ein, bitte. An dieser Stelle entsteht natürlich, meine Freunde, sofort die Frage, sind wir denn bei diesem Kampf ganz passiv? Kämpft der Herr Jesus um uns, damit wir nicht der Finsternis gehören und wir können da gar nichts bei tun? Sind wir da ganz passiv? Sind das, glaube ich nicht. Von diesen Leuten, die spürten, die wussten, was los ist, wie sie der Hölle gehören, von denen wird erzählt, dass sie zu Jesus kamen. Sie riefen ihn an. Sie wandten sich ihm zu. Und genau das können wir tun. Das sagt er selber. Ich sage im Wort aus dem Propheten Jesaja, in der wörtlichen Übersetzung, da sagt der Herr, Wendet euch zu mir aller Welt Enden, so werdet ihr errettet. Das heißt, erretten können wir uns nicht alleine. Aber zu ihm wenden können wir uns. Wendet euch zu mir, so werdet ihr errettet. Ich kann mich nicht alleine retten. Aber ich kann Jesus anrufen. Ah, dreimal, das einzige Wort, glaube ich, in der Bibel, dreimal steht, wer den Namen des Herrn Jesus anruft, soll errettet werden. Es ist in unsere Hand gelegt am Ende, wie es mit uns gehen wird, nicht? Wir können das wegschieben oder wir können mit diesen Leuten zu Jesus gehen und erfahren, dass er errettet. So, und nun kommt das Zweite. Welch ein Kampf ist das? Es wird um uns gekämpft, sagte ich. Und nun kommt das Zweite. Ich pflege zu sagen, wer beim ersten Teil nicht mehr ganz mitkam, darf beim zweiten Teil neu einsteigen. Tun Sie das bitte. Eine alte Verheißung geht jetzt in Erfüllung. Eine uralte, urstalte Verheißung geht jetzt in Erfüllung. Sehen Sie, als der Herr Jesus hier die Dämonen austrieb und dem Teufel den Federhandschuhen warf, versteht ihr den Ausdruck? Wenn die Ritter früher Krach miteinander hatten und ein Duell ausfechten wollten, dann zog man eisern Handschuh aus und warf ihn klirrend dem Gegner vor die Füße, nicht? So, das hieß, nehmen auf und der Kampf beginnt. Der Jesus wirft dem Teufel den Federhandschuh hin in diesem Augenblick. Als er das tat, stand ganz bestimmt eine uralte Verheißung vor ihm, in der die Rede ist, dass er am Kreuz sterben muss. Und dem Jesus hier einstieg, nahm er bewusst Kreuz auf sich. Hier beginnt sein Kreuzweg. Er entscheidet sich, sein Leben für uns zu geben. Aber das muss ich Ihnen jetzt erklären. Ich muss von dieser uralten Verheißung erzählen. Sehen Sie, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, da steht eine Urkatastrophe. Die Bibel nennt es den Sündenfall. Da reißt sich der Mensch vom Schöpfer los und will autonom sein. Gott hat verboten, von dem Baum zu essen, nur gerade. Ich bin der Herr, mein Gott, er hat mir nichts zu sagen. Der Mensch reißt sich von Gott los, wird autonom. Das darf er, das dürfen Sie ja heute noch. Der Mensch von heute darf es. Er darf in die Hölle rennen, wer Spaß hat. Nicht Gott hindert niemand daran. Nur in dem Augenblick weist Gott den Menschen aus dem Garten Eden und gibt die nahe Beziehung zu ihm auf, weil der Mensch das wollte. Gott vergewaltigt niemand. Aber ehe Gott den Menschen aus seiner Gemeinschaft hinauswies, da im Sündenfall, ich hoffe, Sie kennen die Geschichte, wird eine ergreifende Szene erzählt, eine Gerichtsverhandlung. Da stehen Adam und Eva unter Versucher vor dem lebendigen Gott. Und dann wird das Urteil gesprochen. Und am Schluss dieses Urteils sagt Gott ein ganz merkwürdiges Wort. Ich will Feindschaft setzen zwischen dem Menschen und der Schlange. Der Mensch wird der Schlange den Kopf zertreten und die Schlange wird den Menschen die Ferse stechen. Nicht wahr, der Versucher war dann in der Gestalt der Schlange. Ich denke, Sie kennen diese erste Verheißung. Nicht wahr, auf den ersten Blick könnte man ja meinen, da wäre die Rede von dem uralten Kampf zwischen Mensch und Schlange. Bei uns gibt es ja kaum mehr Schlangen, nicht wahr, höchstens noch Regenwürmer. Aber im Orient gibt es halt Schlangen, nicht? Und in Tropen. Und der Mensch hat einen Gräuel vor den Schlangen. Und wenn er eine Schlange sieht, dann zertritt er sie. Und die Schlange versetzt dem nackten Fuß des Orientalen den tödlichen Biss. So könnte man meinen, hier ist die Rede von diesem uralten Kampf zwischen Mensch und Schlange. Aber der Zusammenhang zeigt uns, da ist von was ganz anderem die Rede. Meine Freunde, Gott spricht hier nicht von Schlangen und Menschen, sondern von der Schlange und dem Menschen. Ich will Feindschaft setzen zwischen dem Menschen und dieser Schlange. Und die Schlange ist der Versucher, Satan. Und der Mensch, der einzige, der den Namen Mensch verdient, ist Jesus. Als Pilatus ihn zerschlagen sah, sagte: Ecce Homo, seht, das ist ein Mensch. Ich habe bisher noch nie einen gesehen, da ist endlich einer. Er ist der wahre Mensch. Feindschaft zwischen Jesus und Satan. Und meine Freunde, diese Verheißung fängt an Erfüllung zu gehen, als Jesus hier die Dämonen austreibt. Verstehen? Da zertritt er der Schlange den Kopf. Und der Bibel steht, er ist gekommen, die Werke Satans zu zerstören. Und hier sitzen Gott sei Dank Leute, die davon aus wissen, wie Jesus die Werke Satans, dieser Mensch, die Werke Satans zerstört und der Schlange den Kopf zertritt. Aber die Schlange wird in die Ferse stechen, die Schlange versetzt in den tödlichen Biss. Und es geschieht, als Jesus am Kreuz von Golgatha stirbt. Da starren die Schlange in die Ferse. Und sehen Sie, als der Herr Jesus jetzt hier diesen Kampf aufnahm, da stand die Verheißung auch vor ihm auf. Er wird jetzt der Schlange den Kopf zertreten. Aber das bedeutet am Ende das Kreuz, den tödlichen Biss der Schlange. In dieser Stunde nimmt Jesus bewusst den Weg zum Kreuz auf. Verstehen Sie? Darum geht es mir, Ihnen das zu zeigen. Es geht alles ums Kreuz. Die 3 Jahre Jesu sind alles ein Weg zum Kreuz. Darum geht es ihm. Ich möchte jetzt wieder sagen, es handelt sich hier um hintergründige Dinge. Verstehen Sie? Sagen wir mal so ein Fall. Kroll oder Kilb oder sowas, was Sie so in Zeitungen lesen, nicht? Oder Khrushchev haut mit Stiefel auf den Tisch oder so irgendwas. Die sind alles vordergründige Dinge, die kann auch ein Kind greifen. Verstehen Sie? Eine Mischung von Hilflosigkeit, menschlicher Wut und Angst und was weiß ich alles, nicht? Aber hier handelt es sich um hintergründige Dinge. Und die verstehen wir nur. Oh, nur sehr wenig. Aber das habe ich begriffen. Aus diesem Wort. Hier geht jetzt die allerälteste Verheißung in Erfüllung. Und das heißt, wir Menschen sind wohl schrecklich preisgegeben und schrecklich dahingegeben und der Teufel ist furchtbar stark. Aber Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten. Und im Aufblick auf sein Kreuz darf ich singen, Jesus ist kommen und springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden, er der Sohn Gottes, er macht recht frei. Lieben Freunde, Christenstand ist nicht ein bisschen andere Anschauung, ein bisschen Weihrauch oder ein bisschen Moral, sondern dass ich kapiert habe, dass Jesus errettet von der Macht der Finsternis und diese Errettung erfahren darf. Nun springen die Wande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Ich muss noch kurz ein Drittes sagen. Welch ein Kampf ist das? Es wird um uns gekämpft. Eine alte Verheißung geht in Erfüllung. Jetzt das Dritte muss ich eben noch sagen. Es geht juristisch zu. Och, nehmen Sie mir den dritten Teil noch ab. Ich weiß, es ist nicht keine leichte Predigt. Und ich habe Angst, dass ich Sie überfordere. Aber meine Freunde, das Evangelium, das herrliche Evangelium. Es geht juristisch zu. Ich muss mich in diesem dritten Teil eben selber korrigieren. Juristisch, ja, ganz richtig. Ich habe am Anfang das Bild gebraucht von dem Boxkampf unserer Jungens. Und es erweckt die Vorstellung, als wenn der Herr Jesus nun mit Gewalt sein Volk herausholt aus der Macht der Finsternis. So ist es nicht. In der Bibel steht, Zion, das ist die Gemeinde des Herrn, muss durch Recht erlöst werden. Und im Reiche unseres Königs hat man das Recht lieb. Und jetzt muss ich also davon reden, dass die ganze Erlösung juristisch zugeht. Aber ich rede mit Zittern davon. Sehen Sie, Gott hat das Recht lieb und darum erkennt er an, dass der Teufel ein Recht auf uns hat. Das sind keine Fantasien, das ist wirklich so. Gott erkennt an, dass der Teufel ein Recht auf uns hat. Sehen Sie, wenn ein Kind in den USA geboren wird, dann ist das Kind ein Amerikaner. Und wir sind geboren in der gefallenen Welt, wenn der Teufel unwidersprochen sagt, dies ist mir übergeben. Also hat er ein Recht an uns. Ganz legales. Das nennt man Erbsünde. Das ist mit Erbsünde gemeint. Verstehen Sie? dass ich hineingeboren bin in der Welt, von der, in der er regiert.
Und da wir seinen Willen getan haben, wir haben ja alle gesündigt, wir haben ja alle schrecklich gesündigt, sind wir darum erst recht ihm verfallen und unter Gottes Zorn und hinausgestoßen. Und Gott erkennt an, dass der Teufel ein Recht an uns hat. Und doch möchte der lebendige Gott, dass wir Kinder Gottes würden. Wenn ich denke, wie gern ich möchte, wie ich glücklich wäre, wenn heute Morgen ein Mensch Kind Gottes würde, dann ahne ich, wie es im lebendigen Gott ein Wunsch ist, dass wir Kinder Gottes würden. Und da geht er jetzt auf dem Weg des Rechtes und kauft sich sein Volk aus der Obrigkeit Satans los durch ein unerhörtes Lösegeld. Durch das Lösegeld des Blutes Jesu Christi. Jetzt muss ich ganz schnell wieder sagen, meine Freunde, es handelt sich hier um hintergründige Dinge, von denen ich nicht die Hälfte verstehe. Aber das verstehe ich, dass ich legaliter, rechtmäßig durch das Blut Jesu erkauft bin für Gott. Und dass, wenn ich es im Glauben annehme, die ganze Hölle kein Recht mehr an mich hat, dass ich dann im Frieden leben und selig sterben kann und in den Himmel kommen kann. Das kann ich begreifen. Das Wort Lösegeld, das Jesus mit seinem Blut bezahlt hat, kommt in der Bibel ganz oft vor. Ich darf es mal eben sagen, Luther übersetzt einmal mit Erlösung und einmal mit Befreiung. Ich habe ein griechisches, Neue Testament ist griechisch geschrieben, und ich habe das griechische Lexikon vorgenommen, das Wort Lytron, Lösegeld, gesehen, und war erstaunt, wie oft das Wort Lytron, Lösegeld, im Zusammenhang mit dem Blut Jesu im Neuen Testament vorkommt. Und wenn ich nur einen zehnten Teil davon kapiere, dann habe ich das begriffen, dass Jesus mich mit seinem Blut losgekauft hat. Der Teufel hat kein Recht mehr, wenn ich es im Glauben annehme. Der Teufel sagt, deine Sünde. Ja, sage ich, ja, aber Jesus hat das Lösegeld bezahlt. Ja, du bist aber in der gefallenen Welt geboren von der Erbsünde. Jesus hat das Lösegeld bezahlt. Ja, aber alle gehören mir, aber ich nicht. Jesus hat das Lösegeld gezahlt. Gott hat durch dieses Lösegeld mich losgekauft. Ich möchte das begriffen Sie. Da fahren einem Steine vom Herzen, da wacht man auf, da tritt man in eine neue Welt ein. Ich muss schließen. Lassen Sie mich nochmal eine oft erzählte Geschichte erzählen, aber es sind immer neue Leute da, die freuen sich dran. Und ich erzähle so gern, weil ich mich selber dran freue. Der große Liederdichter und Gottesmann Gerhard Ter Stegen, der ritt ab und zu auf einem frommen Rösslein, wie es im alten Bericht heißt, von Mülheim, wo er wohnte, nach Heiligenhaus. Zu Otterbeck, da war so ein Haus, in dem er junge Männer sammelte. Und da wurde eines Tages von so einer Räuberbande überfallen, da im Wald bei Mülheim. Das war die Kriegszeit und Soldaten, die abgemustert waren und nicht wussten, was anfangen zu marodieren. Die Soldaten überfallen ihn. Halt, Geld oder Leben, oder was man in solchen Fällen brüllt, ich bin da. Und der gute Gerhard Ter Stegen, der reitet also frisch, fröhlich weiter. Und darauf werden diese wilden Brüder zornig und einer springt ihm in den Weg, reißt sein Pferd am Zügel und sagt, zum Teufel hat er dich gehört, er soll stehen bleiben. Und da streift dieser sanfte Mann, dieser fromme Mann Gerhard Ter Stegen, nur still die Hand dieses Mannes vom Zügel seines Pferdes und sagt, mir hat der Teufel nichts mehr zu sagen. Mich hat Jesus losgekauft. Und dann reitet er weiter. Und keiner wagt, ihn anzufassen. Und so ziehen Kinder Gottes, die das Evangelium richtig begriffen haben, durch die Welt. Zum Teufel, er soll stehen bleiben, schreit die ganze Meute dieser Welt und mit uns Sündigen. Und dann sagen sie, Gott hat mich durch Jesus Blut durch das Lösegeld losgekauft. Mir hat der Teufel nichts mehr zu sagen. Ich wandere meine Straße, die zu der Heimat führt. Lassen Sie uns beten.
O Herr, gib uns doch den Heiligen Geist, dass wir das herrliche Evangelium, die wirkliche Erlösung begreifen und glauben und teilhaben. Du siehst, wie viel unklare Begriffe in unserem Herzen sind. Wie viel Vertrauen auf uns selbst, wo Verzweiflung sein sollte. Und wie Verachtung von dir, wo wir Vertrauen haben sollten. Herr Jesus, gib uns deinen Geist. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 190 den dritten Vers singen. 190, Vers 3. Das ist telefonisch übermittelt worden, da ist ein Druckfehler gewesen. Es war natürlich der fünfte Vers gemeint. Und wenn Sie mit Verstand mitsingen, haben Sie gemerkt, dass der fünfte Vers sein muss. Tun Sie mir den Gefallen, lassen wir noch den fünften Vers singen. Da haben wir alles drin, was ich gemeint habe. 190, Vers 5. Nur in ihm Wundergaben.
Nur in ihm Wundergaben können wir.
Segen singen wir stehend in Vers 54, wie immer in der Passionszeit. Und nun lassen Sie uns still werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Wir